zum Sound of Space Podcast. Mein Name ist Dr. Mariana Wagner. Ich bin Astrophysikerin und Musikerin. Meine Show im Planetarium Hamburg läuft in Immersive Sound. Aber was ist Immersive Sound oder Surround Sound oder 11.1 eigentlich? Zu Gast bei mir heute ist Surround Sound-Ikone Tom Ammermann. Er entwickelt innovative Hard- und Software und ist Erfinder von Headphone Surround. Lieber Tom, schön, dass du da bist.
Mit dem allergrößten Vergnügen.
Ich stelle dich mal ganz kurz vor. Ja. Tom Ammermann, Grammy nominiert, 3D-Soundexperte. Du wurdest nominiert für das Album von Kraftwerk, und zwar das Dolby Atmos Album. Und deine Firma ist die New Audio Technology GmbH, die hier auch in Hamburg ist. Mhm. Und nicht nur bist du ein absoluter Experte im Thema Immersive Sound. Ich war auch ganz glücklich, weil wir zusammen Sound of Space gemischt haben und du mir da eben diese Faszination für diesen Immersive Sound vermittelt hast und ich ja auch dein Plugin benutzen konnte und es echt diebisch viel Spaß gemacht hat, damit zu mischen und es auch so intuitiv war. Aber auf dieses Plugin kommen wir dann einmal später zu sprechen. Erzähl doch mal, was ist Immersive Sound?
Im Grunde genommen ist das der nächste Schritt der Evolution, wenn du so willst. Weil der Begriff Immersive Sound hat den großen Vorteil, dass wir damit sozusagen alles abhaken, was eigentlich mehr, was über Stereo hinausgeht. Das heißt, also Surround gehört da auch noch mit rein. Unser Problem, wir hatten zwei Probleme, als wir dazu übergegangen sind, mehr als 5.1 Surround Sound zu machen. Und es war, dass erstens Surround so einen schlechten Touch hatte, so einen unangenehmen Beigeschmack, weil das so verbunden wurde von vielen Leuten mit sehr mittelmäßigen Varianten, schlechten Mischungen und auch Wiedergabesystemen, die gruselig waren. Und das zweite Problem ist, dass das Marketing, oder das ist vielleicht sogar ein drittes Problem, das Marketing hat schon seit Anfang von Surround gesagt, 3D-Sound. Was Quatsch ist. Denn Surround ist, also 5.1 oder 7.1 ist so der klassische Surround-Sound. Und das ist 2D.
Das ist, wir erklären das mal ganz kurz. Man kennt das vielleicht von so einer, meine Eltern haben auch so eine kleine Surround-Anlage, um ihre Rosamunde Pilcher-Filme zu gucken. Ja. Und das ist tatsächlich so, also man sitzt so auf dem Sofa und man hat seine Boxen um sich herum quasi in einer Ebene und hat dann noch eine Bassbox dazu, das ist immer dieses Punkt 1 dahinter.
Genau.
Genau, man hat ein Center, man hat links, rechts vorne, links, rechts hinten, cool. Und dann eben diese Bassbox. Cool. Aber das ist eben alles in einer Ebene und um das Ganze in 3D zu bringen, müsste es dann ja eben auch noch in die Höhe gehen.
Korrekt.
Das nur mal, um diese Begriffe zu klären.
Genau, und das ist sozusagen das, was wir jetzt machen und was du vorhin auch schon erwähnt hast, Dolby Atmos macht, wie aber auch MPEG-H und DTS:X zum Beispiel, dass man mit den Lautsprecheranordnungen auch in die Höhe geht, dass man welche nach oben hängt, optimalerweise.
Erklär mal ganz kurz diese Begriffe.
Dolby Atmos ist ein Format von der Firma Dolby. MPEG-H ist auch ein Format, wo ein kleines Konsortium drumherum ist. Das ist Qualcomm und Fraunhofer. Früher war auch noch Technicolor drin, die sind aber raus. Und DTS:X hast du ja wahrscheinlich auch schon mal gehört, ist halt auch eine Firma, die vor einiger Zeit dann von jemand anders gekauft worden ist, egal. Und die haben Formate kreiert, die auch Lautsprecheranordnungen an der Decke sozusagen oben mit einbeziehen. Also unter einem Format versteht man bei denen zum einen, dass da Lautsprecher an der Decke spezifiziert sind, beziehungsweise in diesem Fall auch bei MPEG-H, Dolby Atmos, DTS:X versteht man auch noch einen Komprimierungsalgorithmus. Und das ist eigentlich der Business Case, womit die ihr Geld verdienen. Die machen große Audiodateien klein, delivern die über eine Blu-ray oder DVD geht nicht, über eine Blu-ray oder per Broadcast. Und zu Hause bei den Leuten in den Geräten sind deren Algorithmen, deren Decoder, die das wieder groß machen und dann kann man das über das Lautsprechersystem der Menschen zu Hause abspielen. Und das ist eigentlich der Business Case und das versteht man in Bezug auf diese Formate, die ich eben genannt habe, unter Format. Erstens Kompression, Datenkompression und Delivery und große Lautsprechersysteme. Und um den Kreis zu schließen, Immersive Audio benutzen wir jetzt, um erstens dieses Surround wegzukriegen, das wollen wir nicht mehr hören, und um sozusagen zu sagen, wir sprechen jetzt über ein Mehrkanalformat, wo Surround inkludiert ist. Wenn wir über Immersive Audio sprechen, schließen wir ein, könnte sein, dass es 5.1 ist, aber eigentlich meinen wir damit immer, wir machen die dritte Dimension mit, also oben auch mit halt.
Wie kamst du denn zu dem Thema Immersive Sound? Was hat dich da hingebracht? Weil es ist ja schon eine heftige Spezialisierung. Allerdings. Und du bist ja auch ein echter Spezialist. Und ich meine, wir kennen uns ja so oder so, aber ich habe ja trotzdem noch mal im Netz ein bisschen geguckt. Und da habe ich gesehen, dass du bei du hältst ja auch viele Vorträge auch zu dem Thema. Und bist da ja auch eine Stimme für dieses Produkt Immersive Sound. Auch für deine eigenen Produkte, die du entwickelt hast. Und da bin ich ganz gespannt, nachher nochmal dazu zu kommen. Aber da habe ich gelesen eben, prominenter Besuch unseres Studenten. Ich habe heute einen echten Prominenten hier.
Weißt du noch, was das war?
Ich weiß es gerade nicht. Du hast irgendwo einen Vortrag gehalten. Ich kann dir die Seite nachher nochmal geben. Gut, ja. Genau, meine Frage wäre jetzt, wie kamst du dazu, dich so zu spezialisieren?
Also Grundlage dessen, dass ich mich überhaupt in so eine Richtung bewege, ist, dass ich einfach ausgesprochen umtriebig bin und einfach 20.000 Ideen habe, Dinge zu tun, inklusive zum Mond und zum Mars zu fliegen. Ich bin einfach wahnsinnig interessiert und habe viele Ideen und so gesehen so grundsätzlich einfach extrem umtriebig und offen für so wilde Geschichten. Und da ich halt in der Audiobranche arbeite, von dort halt komme, das tatsächlich meine Passion ist, kann ich sagen. Musik, da komme ich ja eigentlich her, das sind meine Wurzeln. Ich hatte ja ein Studio in der Warnowstraße hier in Hamburg und das Luna Studio. Und 1999 habe ich mal Glück gehabt, so einen großen Wurf bei der GEMA gemacht mit einem Werbespot und mal ein bisschen mehr Cash eingesammelt. Und dann kam mir, und ich weiß nicht mehr warum, aber die Idee, Surround Sound zu machen.
Oh.
Und dann hatte ich Kohle auf der Kante, also ich bin damit leider nicht reich geworden, wäre schön, aber hatte so viel Kohle auf der Kante, dass ich mir ein Surround-Lautsprechersystem, und zwar ein professionelles, kaufen konnte, was ich dann gemacht habe. Und habe dann angefangen, Surround-Sound zu machen. 2000 war das. Und habe mir große Lautsprechersysteme halt ins Studio gestellt und da hat das Drama seinen aufgenommen, sozusagen.
Witzigerweise, kleine Anekdote, als ich im Studium war und angefangen habe, Musik zu machen, damals gab es dann so Logic und es gab Cubase und so, aber ich musste immer auf irgendwelche Leute warten, dass sie meine Sachen aufnehmen und dann hatte ich so einen kleinen Rempler mit dem Auto meiner Mutter und hab das Geld, was ich dafür bekommen habe, auch genutzt, um mein erstes Studio-Equipment zu kaufen, tatsächlich. Ja. Okay, alles klar, und dann kam das.
Ja, so hat es begonnen. Und dann habe ich erstmal viel rumgespielt und ausprobiert und vor allen Dingen auch angefangen, Musik in Surround zu mischen. Zu dem Zeitpunkt, die meisten Musikproduzenten, die angefangen haben, Surround zu produzieren, haben angefangen, also etwas übertrieben gesagt, Gitarren durch die Gegend fliegen zu lassen. Und das ist Quatsch. Ich meine, in einem Film, da hängen die Audioobjekte an den Videoobjekten. Und wenn dir eine Kugel oder ein Raumschiff um die Ohren fliegt, dann muss das Audioobjekt dem folgen. Das ist klar. Aber bei Musik ist, meines Erachtens, sollte der Anspruch eher sein, ein großes Erlebnis, musikalisches Erlebnis zu kreieren. Und je nachdem, ob du Klassik mischt oder ob du Kraftwerk mischt, hast du mehr Optionen, mit Audioobjekten im Raum zu arbeiten. Ja. Bei Klassik würde man den Raumsound mit aufnehmen und dem Menschen, der das hört, das Gefühl geben, in der ersten Reihe zu sitzen oder in der dritten, ist noch ein bisschen besser. Und bei Kraftwerk ist es so, da fliegt dir mal irgendwie oder klingt mal was von oben oder von hinten, irgendwelche Soundeffekte, aber niemals die Hauptstimme zum Beispiel, die würde ich niemals durch die Gegend fliegen lassen, wobei ich auch schon Lead Voices das gehört habe, dass das Leute gemacht haben. Es gab ein, zwei Mal, wo ich dachte, so, das hätte es aber echt gerade gepasst, weil es einfach inhaltlich zur Musik gepasst hat. Halt, ne?
Ja.
So, und so bin ich dazu gekommen und habe dann 2008 und 2009 für die Produktion, die wir beide kennen, Four Senses mit Ivo zusammen, für die Sony meine ersten drei, das waren erstmal 7.1 Mischungen. Und dann habe ich da meine ersten 3D-Mischungen draus gemacht. Und damals mit Software, die es damals gab zu dem Zeitpunkt, ähnliche Sachen wie Logic, um dann Kanäle, die über mir waren, ich hatte mir da Lautsprecher hingelegt, zu füttern. Man konnte es damals noch nicht deliveren, man konnte es also niemandem vorspielen, weil keiner das zu Hause hatte. Aber es war schon mal ausprobiert und da habe ich einfach gemerkt, wir brauchen dringend neue Software, weil wir unmöglich in den Audiobooks-Stations, die wir damals hatten, sowas kreieren können. Und da habe ich angefangen tatsächlich, habe ich eine Förderung von der Stadt Hamburg bekommen und habe dann angefangen tatsächlich Software zu kreieren und das tun wir halt immer noch, mit der man 3D-Audio in der normalen Audiobook-Station kreieren kann.
Ja, und du hast auch den ersten Headphone-Surround-Mix gemacht quasi. Du bist der Erfinder des Headphone-Surround-Mixes. Das heißt, man kann mit seinen ganz stinknormalen, also nicht ganz, ganz schlechten, aber so richtig so den normalen Kopfhörern kann man dieses 3D-Erlebnis dann auch genießen.
Korrekt.
Ich weiß auch, wie, als wir Sound of Space gemischt haben zusammen und wie du mir erzählt hast, wie man die verschiedenen Instrumente anordnet, dass man jetzt zum Beispiel eben nicht den Bass, der da wummert, den Bass durch die Gegend fliegt. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es so eine gewisse, vielleicht bei manchen Leuten auch so ein Schwindelgefühl erzeugen kann, wenn man sowas auch nicht so richtig gut benutzt. Also da hast du mir auch gezeigt, es gibt bestimmte Instrumente, die haben so ihre Plätze, die gehören zusammen, so wie Bass, Schlagzeug und solche Sachen. Und wenn man dann eben ein bestimmtes Geräusch hat, zum Beispiel bei meinem Song über den Sputnik, dieses Piepen von dem, dass man das eben dann schön durch den Raum fliegen lassen kann, der fliegt ja auch an der Kuppel entlang und so weiter. Und dieser Spatial Audio Designer, der ist wirklich, wirklich toll, weil er sehr... Also ich habe nichts davon, dass ich das erzähle, sage ich mal. Aber ich war da total hooked. Ja. Ich war wirklich dann hier so am Mischen und es hat so einen Spaß gebracht, mit dem zu arbeiten, weil es so intuitiv ist. Man hat im Prinzip die verschiedenen Instrumente, die man ansteuern kann und dann sieht man die Darstellung in der Ebene und dann in der Höhe und kann die dann einfach per Mausklick ziehen und verschieben. Und das hört man dann sofort im Kopfhörer. Es macht echt Spaß, damit zu arbeiten. Das finde ich sehr gelungen.
Ja.
Wahnsinn. Und du hast ja nicht nur Software gemacht, sondern eben auch Hardware.
Das ist der Neueste. Das Neueste, was wir tun, ganz genau.
Erzähl doch mal davon.
Genau, wir tun jetzt sozusagen den logischen Schritt und bringen diese Funktionalität, die du eben kurz beschrieben hast, auch dorthin, wo man, ich hätte jetzt fast gesagt, naturgegebenermaßen mit ganz vielen Lautsprechern arbeitet, vor allem aber auch mit Lautsprechersystemen, die nicht formatspezifisch sind, wie, ich habe ja vorhin Dolby Atmos und MPEG-H erklärt, da sind die Lautsprecheranordnungen spezifiziert, aber in einem Planetarium zum Beispiel, da hängen dann da, wo die halt hinpassen halt so. Und
andere Orte wären, nur weil du gesagt hast, da wo es hinpasst, Kino zum Beispiel.
Du meinst für uns jetzt oder für...
Ja, Orte, wo es Sinn macht, so ein System einzubauen.
Ach so, unser System würde nicht für Kino, also würde in Kinos funktionieren, aber Kinos sind in fester Dolby-Hand. Da ist nichts zu lernen. Kannst du voll vergessen. Okay. Und aber was nicht in Dolby-Hand ist, weil es halt nicht formatiert ist, also irgendwelche Lautsprechersysteme sind Live-Anwendungen, Planetarien, Kreuzfahrtschiffe, Themenparks, Theater, die haben alle Lautsprechersysteme, die völlig formatfremd sind, aber ganz viele Lautsprecher in der Gegend umhängen. Und die brauchten was. Und es gibt ein paar Geräte schon und wir haben unsere Technologie, ist aber tatsächlich einfach eine andere Generation und zwar viel neuer. Und du hast ja selber gesagt, dass es sehr intuitiv war, damit zu arbeiten. Und das haben wir haben diese Software sozusagen vergrößert, aufgebohrt und haben das auf eine Hardware-Plattform gesetzt und verkaufen das dann als kompletten Spatial Audio Prozessor und so nennen wir das Ding auch. Das Produkt heißt ja eigentlich Spatial Audio Designer und das ist jetzt Spatial Audio Designer Prozessor.
Mhm.
Und das ist eine große Computerkiste, die speziell konfiguriert ist mit unserer Software drauf und die läuft zum Beispiel im Planetarium in Heilbronn. Das waren die ersten vor anderthalb Jahren, die es eingebaut haben. Mannheim hat es mittlerweile und Hamburg. Und die sind damit sehr, sehr happy, weil das tatsächlich, die hatten teilweise schon, also Hamburg hatte schon ein Spatial Audio System und die sehen, dass sie mit diesem neuen Ansatz sehr viel flexibler sind, als sie das vorher waren. Und ich sehe halt auch im Broadcast gerade sehr viele Anfragen. Und also das ist so tatsächlich, eine neue Dimension, die sich da auftut. Und ich wusste vorher gar nicht, dass die Industrie so sehr daran interessiert ist und es wird gerade viel, viel mehr.
Super.
Allerdings, ja. Für mich auch total spannend. Ich meine, ich habe mal, als ich Musiker noch war, habe ich mal kurze Zeit auch Live-Tontechnik gemacht, Veranstaltungstechnik. Und bin, für mich ist das Business nicht fremd. Und ich habe eine ganze Menge Freunde, die in diesem Bereich noch arbeiten und dadurch auch immer wieder Kontakt dazu gehabt. Und dadurch merke ich jetzt gerade, dass mir diese Skills, die ich von damals natürlich noch habe und die immer mal wieder so ein bisschen angetriggert worden sind, mir jetzt extrem helfen, mit denen auch zu sprechen. Ich verstehe deren Probleme. Ich verstehe, was die...
Ja, letztendlich geht es ja auch darum, mit einem Produkt die Bedürfnisse von den Leuten dann zu erkennen.
Ganz genau. Und da ich niemanden fragen muss, können wir das machen, dass die Kiste das und das kann, sondern ich sage meinen Jungs, pass auf, wir brauchen das und das und das. Der Kunde will das. Wann können wir das einbauen? Wie können wir das einbauen? Ich bin derjenige, der die Entscheidung trifft, der es am Ende auch bezahlen muss. Und das ist etwas, was ich total liebe, frei in meiner Entscheidung zu sein, auf niemanden warten zu müssen, sondern selber zu entscheiden, ob ich etwas tue oder nicht. Und das Risiko dann zu übernehmen, ist eine Sache, die für mich so eigentlich überhaupt kein Problem ist. Im Gegenteil, mir tut das ganz gut.
Das heißt, du hast deine Hardware, aber du customizest die auch noch?
Mhm, genau. Ah. Also es gibt unterschiedliche Ansprüche. Einige Häuser haben zum Beispiel andere Interfaces. Also da muss man für denen das jetzt was sagt, also mit MADI reingehen oder mit Dante oder vielleicht auch analog. Das sind unterschiedliche Arten, Audio zu transportieren oder mit Geräten in Audio hin und her zu schieben. Und manche haben halt ein anderes System und da muss man sich immer ein bisschen anpassen. Und die Häuser haben alle unterschiedliche Lautsprechersysteme. Das heißt, ich muss für jedes Haus oder für jede Anwendung, so wie ein Kreuzfahrtschiff zum Beispiel, muss ich dann ein Lautsprechersystem kreieren, dass die dann in ihrem Panning-Tool, das du vorhin beschrieben hast, haben, sodass die auch die mit diesen bunten Punkten, die dann die Audio-Objekte, die dann Instrumente oder Stimmen oder was oder Sounds sind, durch die Gegend schieben können und die dann auch über das Lautsprechersystem vor Ort dann so klingen, als würden die sich da durch den Raum durchbewegen. Ja. Also da ist tatsächlich einiges an Customization notwendig.
Du hast ja auch für ein paar große Kinofilme, auch ein paar, über die wir hier in diesem Podcast schon gesprochen haben, also nur eins eigentlich, The Fifth Element, zum Beispiel aber auch Fight Club oder, lass mich mal ganz kurz nachgucken, Stargate, Million Dollar Baby, hast du ja auch die 3D-Bearbeitung gemacht.
Wie? Muss ich dir jetzt mit dem Begriff 3D, genau, weil nur eins von denen, die du eben genannt hast, hatte wirklich 3D-Sound, also nicht marketingmäßig.
Und das war?
Und das war das fünfte Element.
Ja.
Genau. Da gab es halt, es gibt halt eine neue Version vom fünften Element, eine 4K, eine UHD. Ja. Und da haben die Amerikaner oder die englische Mischung, haben die tatsächlich nochmal aufgemacht, die alte 5.1 Surround-Mischung, und haben mit den Objekten in Dolby Atmos nochmal gearbeitet. Und dann gab es in Deutschland, für die deutsche Version hat das aber keiner gemacht. Und ich habe dann vom deutschen Vertrieb, bin ich gefragt worden, kannst du aus der alten 5.1 Version eine besser klingende, auch 3D-ige Version machen, die einigermaßen ebenbürtig zu der englischen klingt?
Ja.
Und das ist eigentlich...
Da hast du müde gelächelt und sagst, kein Problem.
Nein, auf gar keinen Fall. Ich habe gesagt, ja, ich kriege das wohl hin. Da bin ich natürlich vorsichtig, muss auch vorsichtig sein. Aber ich habe dann letzten Endes tatsächlich aus der alten Version, aus der 5.1 Mischung, da gab es immer Probleme, zum Beispiel ist der Center zu leise war und der LFI, also der Basskanal, die habe ich angehoben, habe mal ein bisschen geputzt und habe dann, das nennt man Upmixing, noch Elemente rausgekitzelt, damit es also ähnlich groß und 3D, also spatial, räumlich klingt, wie die Dolby Atmos Version. Und vor allen Dingen auch die gleiche Energie, den gleichen Impact hat, wenn da die Explosionen sind und so.
Wie lange mischst du an sowas?
Das ist unterschiedlich. An der Variante habe ich, glaube ich, 1-2 Tage gesessen, um das hinzukriegen.
Also an der Variante, was heißt das? An der
aus dem 5.1 ein Dolby Atmos 3D.
Ja, aber doch nicht für den ganzen Film, oder?
Doch klar, für den ganzen Film.
Ach Quatsch.
Ja. Naja, du musst es so sehen. Es ist keine neue Mischung. Du greifst nicht in einzelne Szenen ein.
Das stimmt.
Ne, sondern das habe ich für einen Highlander damals gemacht. Beim Highlander war es so, dass ich, und das ist auch das, was ich für all die anderen Filme, die du angesprochen hast, gemacht habe. Kraftwerk ist ein Unterschied. Kraftwerk habe ich mitgemischt. Das haben wir komplett alles in meinem Studio gemacht. Gut. Genauso wie Bokashay, die du noch nicht erwähnt
hast. Gut, dass sie dich dran gelassen haben, deswegen kam ja die Grammy-Nominierung danach.
Nein, das ist schon die Arbeit von Fritz Hilpert, der die Mischung von Kraftwerk, also Fritz Hilpert von Kraftwerk, die Mischung gemacht hat. Ich bin da ich habe mir das gesamte Verfahren ausgedacht, ohne dass Fritz das nicht hätte machen können.
Ja.
Und ich habe als 3D-Consult gearbeitet, weil ich hatte schon Erfahrung mit 3D, Fritz noch nicht. Und wir haben viele Dinge besprochen und irgendwie hat...
Ihr wurdet ja auch gemeinsam nominiert,
genau, absolut, richtig. Und Aber beim Highlander, um das kurz zu Ende zu führen, damals war es halt so, dass es eine gute Stereo-Mischung für Deutsch gab und eine gute 5.1-Mischung für Englisch. Und da bin ich in die Szenen reingegangen und habe alles, immer die Stellen, wo 5.1-Sound ohne Stimme war, habe ich die deutschen Dialoge rausgeschnitten oder habe immer umgeschaltet auf den 5.1-Sound. Und da habe ich mich tatsächlich durch die Szenen durchgearbeitet, wie für die Reifeprüfung. Habe ich genauso gemacht. Und da ging es aber noch um Surround. Da hatten wir noch kein 3D, noch kein Dolby Atmos halt. Ne? Also das, was ich für die Filmindustrie gemacht habe, diese ganzen Referenzen, die du da siehst, gerade die älteren, die neueren, da habe ich mehr gemacht. Aber bei den älteren Referenzen habe ich dafür gesorgt, dass die, ich habe alle Encodes gemacht, ich habe alle Masterings gemacht, ich habe die teilweise Abmixes gemacht. Es gab eine englische 5.1-Version und eine deutsche Stereo-Version. Die sollte dann auch 5.1 werden. Die habe ich dann daraus gemacht und die ganzen Encodes, damit die alle auf die Blu-ray raufpacken, passen. Und für jede einzelne Referenz, die du gerade erwähnt hast, gab es Headphone Surround 3D-Spuren, Headphone Surround-Spuren. Also das Headphone Surround, das ist vorhin schon mal genannt. Das ist mein Brand. Was dahinter steckt technologisch, sind binaurale Mischungen. Das ist der Begriff. Und das habe ich nicht erfunden. Was ich erfunden habe, ist das Verfahren, mit dem wir unsere binauralen oder ich meine binauralen Mischungen mache. Und das ist schon sehr speziell und extrem hochwertig. Und da unterscheide ich mich von dem, was es so im Markt gibt. Binaural ist eine ganz alte Geschichte. Es kommt damals noch von Dummy Head Recordings.
Unsere YouTube-Freunde kennen das von ASMR. Funktionierenden Ohren hören.
Genau.
Das ist lustig. Und dann kratzen die so auf diesen Köpfen rum oder was weiß ich was. Stecken da Sachen in diese Ohren rein und so. Genau, aber ich finde es eigentlich auch ganz lustig. Es gibt so bei ASMR auch so Sachen, die sind voll bizarr und es gibt Sachen, die sind total angenehm. Also, sag mal, aber du hast ja schon die Zukunft mitgestaltet des Audios oder die Gegenwart quasi zu einem Zeitpunkt. Wenn man das jetzt so weiterspinnt, wo geht es, was kommt danach? Wo geht es dann hin mit Audio?
Also glücklicherweise sind wir, was die Dimensionen angeht, jetzt an einem Endpunkt angelangt. Was jetzt noch kommen könnte, wäre Distanz, dass wir nicht nur eine Lautsprecherkiste oder Sphäre um uns herum haben, wie im Kino oder im Planetarium, sondern dass Lautsprecher dichter an uns dran sind und Lautsprecher weiter von uns weg sind.
Ja.
Dann wird es plötzlich, das Marketing wird das wahrscheinlich Holosound nennen. Das ist eine Möglichkeit, das ist etwas, was wir binaural schon können. Ah. Weil wir haben der Spatial Audio Designer, mit dem du gearbeitet hast, da kann man verschiedene virtuelle Lautsprechersysteme gleichzeitig benutzen. Mhm. Und einige virtuelle Lautsprecher können dichter an dir dran sein und einige können weiter weg sein. Und die einen Lautsprecher können in einem ganz anderen Raum stehen als die anderen Lautsprecher. Da wir virtuell sind, können wir in 2 oder 3 oder 4 Räumen gleichzeitig mischen.
Also nur um das mal zu erklären, man hat quasi so eine Art Raumauswahl. Ja, das sind reale Studios, genau. Aber nur damit man erstmal versteht, was es bedeutet, in dem Plug-in Räume zu haben, meinte ich so, man kann eben sich verschiedene Anordnungen aussuchen.
Ja, genau, Anordnung, das ist der richtige Begriff. Was man sich nämlich nicht aussucht, sind die Räume, sondern man sucht sich das virtuelle Lautsprechersystem aus, was in dem Raum oder in dem Raum oder in dem Raum steht. Und das heißt, du suchst dir die gesamte Location aus, das virtuelle Lautsprechersystem in einem gegebenen Raum.
Genau.
So, das ist wichtig zu unterscheiden, weil man sonst auf die Idee kommen könnte, dass wir da ein Hallgerät oder sowas
haben. Haben wir nicht. Nee, so habe ich es auch gar nicht gemeint. Aber dass man das Gefühl hat, man hat verschiedene Umgebungen quasi.
Genau. Man mischt einfach in verschiedenen virtuellen Studios oder auch Environments, weil wir teilweise auch Locations gemischt gemessen haben, Lautsprecher in Locations gemessen haben, wo eigentlich gar keine Lautsprecher drin stehen. Aber dann misst man trotzdem ein Lautsprechersystem an einer Location wie in einem Planetarium oder sowas.
Mega.
Was ich zum Beispiel noch gar nicht gesagt habe, ist, wie viele wissen ja gar nicht, okay, ich würde mir ja niemals Lautsprecher, also Stichwort Immersive Audio, hat doch keiner. Das hatten wir vorhin früher bei Surround immer. Und es gibt halt diese tollen Soundbars jetzt. Diese neue Generation von Soundbars. Und die ist so gut, dass die zum Beispiel Dolby Atmos oder MPEG-H so wiedergeben kann, dass man wirklich das Gefühl hat, der Sound umgibt einen.
Soundbars.
Die nennen sich Soundbars, genau. Das ist, sind so lange Teile, die legt man sich vom Fernseher. Und da gibt es meistens noch eine Bassbox dazu. Und manchmal gibt es sogar noch extra Lautsprecher für hinten. Links und rechts habe ich neulich von Samsung ein Gerät getestet. Super toll. Und die haben auch noch Lautsprecher, die gegen die Decke gehen.
Ach.
Und damit machen die diesen Raumsound. Und du hast dann, wenn da eine Dolby Atmos Mischung oder eine MPEG-H Mischung abgespielt wird, hast du wirklich das Gefühl, das, was wir mal im Studio gemischt haben in 3D, umgibt dich dort. Ohne, dass du dir Lautsprecher an die Decke genagelt hast und ohne, dass du ein riesen Lautsprechersystem bei dir stehen hast. Das geht tatsächlich auch nur mit dieser langen, es ist eine Bar. Es ist im Grunde genommen ein großes Ding mit vielen Lautsprechern drin, dass man sich einfach unten vor den Fernseher legen kann.
Wahrscheinlich ist das dann auch ein Teil, ne? Wahrscheinlich ist das dann auch ein Teil der Zukunft, dass erstmal das, was Audio-Engineers geschaffen haben, erstmal zu den Leuten auch nach Hause kommt, in einem, ich sag mal, erschwinglicheren und Rahmen und nicht eben nur in diesen Planetarien oder Theatersälen oder so weiter und so fort. Genau. Ich habe so ein System noch nicht zu Hause. Ich wüsste jetzt auch ad hoc nicht, wie viel das kostet. Aber es ist wahrscheinlich
500 und 1000 Euro, würde ich sagen, kriegst du
ein komplettes
System, was gut ist. Ja, absolut. Okay. Aber Stichwort Zukunft, letzter Kommentar, binaural.
Ja.
Wir haben zwei Ohren. Wir werden die nächsten paar hunderttausend Jahre auch zwei Ohren behalten. Die Evolution wird uns kein drittes bescheren. Das heißt, binaural, das heißt Kopfhöreranwendungen, wird es bis auf Weiteres geben. Und da ist extrem viel, was man noch machen kann. Ist für die Industrie noch nicht so spannend. Weil das geht mit zwei Kanälen. Du kannst keine Codecs verkaufen oder, das kann man heute schon, du kannst ist in ein Stereo-MP3 reinpacken und jeder hört es mit jedem Kopfhörer auf jedem Gerät auf dieser Welt sofort. Du kannst es einfach so in deiner Audio-Workstation mischen. Und deswegen ist das für die Industrie nicht so richtig spannend und wird deswegen nicht so gefeatured, aber es ist meines Erachtens eigentlich das Zukunftsformat. Denn wir hören immer mehr mit Kopfhörern den Inhalt den gesamten Entertainment-Inhalt. 80% der Menschen hören ihre Musik sowieso jetzt schon mit Kopfhörern.
Das ist eine Frage, die mich total interessiert. Wie kann man, ohne dass es jetzt zu komplex wird, diese Dreidimensionalität hören, wenn man letztendlich aber doch nur den Stereo-Kopfhörer auf hat? Also wie verändert sich da die Frequenz des Geräusches, die Charakteristik? Wie hast du das rausgefunden? Wie macht man das?
Das ist eine sehr gute Frage, weil ganz häufig kommt die Frage, aber ich höre ja nur mit dem Kopfhörer Stereo, das kann auch nicht 3D sein. Also das ist ja dann doch nur Stereo und du machst dann so Phasenschweinereien, das ist dann so ein Begriff, der wieder gerne genannt wird, den wir als Musik- und Audioleute natürlich verstehen. Letzten Endes braucht man sich nur eine Sache klar zu machen, um es grundsätzlich zu verstehen und nicht kompliziert zu machen. Egal wie viele Lautsprecher du um dich herum hast, wenn du da im Kino bist oder in einem Planetarium oder wenn du draußen auf der Straße rumrennst, egal wie viele Audiosignale um dich herum sind, letzten Endes verwertet dein Gehirn nur zwei Informationen.
Ja.
Nämlich die Information vom linken und vom rechten Ohr. Das heißt, irgendwie muss das gehen.
Ja.
Das liegt auf der Hand. Das muss irgendwie mit zwei Kanälen gehen. Und wie man das dann hören kann mit diesen binauralen Aufnahmen, ist das auch so. Das geht mit zwei Kanälen. Und der Trick ist in der Realität, wenn du rechts vor dir ein Audiosignal hast, dann kommt das an deinem rechten Ohr etwas früher, mit etwas mehr Pegel und mit mehr Höhen und anderen Reflexionen an, als an dem linken Ohr. Und alles ein bisschen zeitversetzt am linken Ohr. Und wenn da diese Differenz zwischen den beiden Signalen an den Ohren matcht, also so ankommt, wie es in der Realität passieren würde, sagt dein Gehirn, oh, das ist ja vorne vor mir rechts. Und ich bin in einem großen oder ich bin in einem kleinen Raum.
Stimmt, ja.
Und sofort, das ist völlig billig eigentlich und für jeden nachvollziehbar, wenn man diese Parameter steuern kann, die wir elektrisch steuern können. Also Delay, Lautstärke, Frequenzgang und Reflexion. Das sind vier Dinge. Ja. Und wenn wir die auf ein Objekt sozusagen zweimal prozessieren für ein Objekt, bezogen auf eine Position, über mir, unter mir, links neben mir, rechts neben mir, hat unser Gehirn das Gefühl, das kommt von links oder das kommt von rechts und grundsätzlich funktioniert das genauso. Das ist noch nicht der große Voodoo, denn das ist bekannt. Das ist Da kann man sich schnell schlau googeln. Die Königsdisziplin ist, das so hinzukriegen, dass es natürlich klingt.
Ja.
Das ist die Königsdisziplin. Und da unterscheiden sich die Virtualisierung, die Qualität unserer Virtualisierung außerordentlich zu denen, die es sonst am Markt gibt, plus die Tools, wie man diese Inhalte oder damit arbeitet, wie man Audioobjekte, Musikinstrumente oder Sounddesign in so einem virtuellen Raum, in so einer binauralen Virtualisierung bearbeiten kann. Einfach aus der Audio-Workstation heraus, und das ist einer der ganz großen Pluspunkte.
Gut, dann abschließende Frage.
War nicht so kompliziert?
Nein, das war super. Okay. Abschließende Frage. Mischst du mit mir die zweite Show?
Selbstverständlich.
Jawohl. Ich hab's auf dem Band. Tom, vielen Dank. Vielen Dank. Das war ganz, ganz interessant. Tom kümmert sich jetzt also wieder um die Zukunft der 3D-Audiobearbeitung. Und wir hören uns wieder im nächsten Podcast.